Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer, und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
Mailin, ich weiß nicht, ob du das kennst. Manchmal, wenn ich so WhatsApp-Nachrichten verschicke, dann steht da ganz viel Blödsinn drin oder ist irgendwie ganz viel falsch geschrieben. Und das ist immer irgendwie zurückzuführen auf Autokorrektur. Aber Autokorrektur gibt es ja auch in einem anderen Zusammenhang. Und du hast da irgendwie was aufgetan. Du hast mir das schon mal vor ein paar Monaten erzählt, dass du so fasziniert von dem Buch bist, was du gerade liest. Und das hieß genau wie?
Autokorrektur.
Eine Autokorrektur, ja, siehst du wohl. Also, es gibt noch was anderes als bei WhatsApp Autokorrektur. Es gibt auch ein Buch, das so heißt. Was ist das Thema?
Ja, es geht so ein bisschen um neue Mobilität, so die Diversität und ja, wie man Verkehrswende eventuell neu denken kann.
Verkehrswende, das könnte natürlich mal das Stichwort sein. Wir waren ja die letzten beiden Tage auf einer Messe und da haben ja auch viele über die Verkehrswende geredet und irgendwie hatte ich da das Gefühl, da ist nicht Verkehrswende, sondern allerhöchstens wurde da von der Antriebswende geredet. Aber das ist in dem Buch anders, oder?
Ja, das ist ganz anders. Also was mich halt so positiv überrascht hat an dem Buch ist, dass eben nicht nur die Probleme dargelegt wurden, sondern dass wirklich auch die Menschen gefragt wurden und die Sicht von einem ganz normalen Bürger dargestellt wird.
Ich finde das ja immer super, wenn man Leute fragt und dann mal wirklich reinhorcht, was sie umtreibt. Auf dieser Messe, wo wir waren, der eine Tag der Messe, das war ja dann Future Moves auch, so eine große Bühne. Und wir sind da ja lang gegangen und da war ja der Herr Kai Pflaume als Host, als Moderator oben und irgendwie ein Chef von Audi. Und ich glaube, die haben die Leute nicht wirklich gefragt. Die hatten dann davon gesprochen, dass es total super sei, mit seinem Audi irgendwie lange an einer E-Ladesäule zu stehen und dass Audi dann irgendwie eine super Stimmung schafft, dass man da gerne ist. So, die haben das dann verglichen mit der Lufthansa Senator Lounge und haben gesagt, interessante Menschen fahren ja interessante Audis und die trifft man denn da alle beim Laden. Da habe ich gedacht, das ist doch eine völlig verkehrte Welt, das kann doch gar nicht angehen. Das will doch nicht wirklich irgendjemand. Wir wollen doch eine Verkehrswende und keine Antriebswende. Und ich will auf gar keinen Fall irgendwo rumsitzen. Wenn ich mit interessanten Leuten zusammen rumsitzen will, ich glaube, dann fahre ich mit der Bahn.
Oder setz mich aufs Rad.
Oder setz mich aufs Rad. Da trifft man auch immer interessante Leute, ja. Interessante Leute treffen, das trifft auch mit Sicherheit auf dein Interview zu, oder?
Ja, also ich habe mit der Autorin von Autokorrektur gesprochen, Katja Diehl, und ich fand das Interview wirklich wahnsinnig spannend und auch zu hören, was sie so angetrieben hat, dieses Buch zu schreiben.
Das ist eins der Interviews, bei denen du vorher aufgeregt warst und dich tierisch drauf gefreut hast und nachher bist du aus dem Interview rausgekommen und warst so entspannt und fröhlich. Ich würde sagen, wir hören mal rein, oder?
Ja, hier bei mir ist eine Mobilitätsexpertin, Katja Diehl. Katja, du bist Inhaberin von She Drives Mobility, hast einen Podcast und neuerdings bist du auch Autorin oder Bestseller-Autorin, sogar habe ich gehört. Ich selbst bin Podcast-Hörerin, ich höre deinen Podcast rauf und runter und bin somit auch auf dein Buch aufmerksam geworden. Vielleicht magst du ganz kurz erzählen, was ist das für ein Buch, was du rausgebracht hast?
Ja, erstmal schönen Dank für die Einladung. Ich finde es voll cool, dass ein Radladen so ein Format macht und auch kommunikativ so nach vorne geht, weil das können wir vielleicht auch nochmal thematisieren. Das ist für mich tatsächlich auch ein Problem, was ich in der Fahrradbranche sehe, wie man das Marketing da manchmal macht und welche Gruppen man da so anspricht. Das Buch selber, ja, hat mir vor 3 Jahren schon ein Freund gesagt, bevor du nicht ein Buch geschrieben hast, jedes Mal, wenn ich dieses Zitat bringe, klingeln ihm wahrscheinlich die Ohren. Hast du keinen Erfolg oder hast du keine Reichweite? Und ich dachte immer so, ah, ich habe doch einen Blog und ich habe doch einen Podcast. Und ich, also wer mich kennt und das Buch liest, der hat wahrscheinlich nur im Kapitel Mensch, wo ich ja mit 60 Leuten gesprochen habe, über ihr Mobilitätsverhalten, in dem Sinne was Neues gelesen. Viele spiegeln mir aber auch zurück, dass das Buch manchmal schwer auszuhalten ist, weil super viele Fakten drin sind, die einfach zeigen, was Automobilität neben dem Framing, was wir kennen von Freiheit und wir können überall hin und spontan und flexibel, was das Auto aber für viele Menschen bedeutet. Der Ansatz meiner Arbeit ist ja eher, es ist so ein bisschen so ein sperriges Wort, aber ich kenne auch kein anderes, intersektional, also auch zu schauen, welche Gruppen in der Gesellschaft werden immer vergessen, ausgeklammert, welche Dinge sind manchmal exklusiv und nicht inklusiv. Und Autokorrektur habe ich geschrieben, weil ich aufgrund meiner Arbeit einfach weiß, dass nicht jeder Mensch, der ein Lenkrad in der Hand hält, das gerne tut, sondern manchmal einfach, weil keine Alternativen da sind. Weil Frauen, obwohl sie, wenn sie weiß sind, so wie ich, so gesehen ja die zweitprivilegierteste Gruppe sind, schon so deprivilegiert sind gegenüber dem weißen Mann, dass sie sagen, ich fahre abends nicht mehr mit der Bahn, da habe ich Angst und deswegen nehme ich das Auto. Und deswegen habe ich mich auf die Suche begeben und das Buch, da kam der Fischer Verlag netterweise auf mich zu, weil Ulrike, die meine Lektorin dann auch geworden ist, liest bei Twitter mit und fand das irgendwie ganz interessant, wie ich das so sprachlich mache. Ich habe mir den Fischer Verlag angeguckt, habe gesehen, dass da auch schon andere AktivistInnen veröffentlicht haben. Also dass es nicht so ein klassischer Romanverlag ist. Ich kannte den natürlich auch, den Verlag. Naja, und dann haben wir angefangen und dann habe ich Ulrike, glaube ich, echt in den Wahnsinn getrieben, in dem Sinn, dass ich gesagt habe, nee, also ich muss jetzt noch Interviews führen. Ich kann nicht, wie alle anderen das machen, über diese Menschen reden. Also das kennst du auch aus der täglichen Berichterstattung. Die Krankenpflegerin muss doch noch zur Arbeit kommen. Die Dame im ländlichen Raum muss doch noch zum Grab ihres Mannes kommen, hat mal jemand gegenüber mir gesagt. Alles mit dem Auto. Und ich sag nee. Also ich glaube, ihr habt mit diesen Menschen noch gar nicht gesprochen, ob sie es wirklich wollen. Dann habe ich diese Interviews geführt und siehe da, die Anästhesistin, die ich gefunden habe, hat gesagt, ich würde meine Karre sofort verkaufen. Weil es natürlich überhaupt keine schöne Automobilität ist nach so einem anstrengenden Tag im Krankenhaus. Und die ältere Dame wiederum im Land hat gesagt, eigentlich habe ich meine ganzen Wege, Zeit meines Lebens mit dem Fahrrad gemacht, aber jetzt ist mein Mann krank, kann nicht mehr fahren, ich muss Auto fahren und will das überhaupt nicht. Also das wollte ich klar machen, dass wir die Veränderung brauchen, weil das Narrativ, wir müssen alle mitnehmen, stimmt einfach nicht, wenn wir was an Automobilität verändern. Es sind schon ganz viele gar nicht mitgenommen worden. Und dafür wollte ich so eine Art Empathie-Einladung aussprechen, dass wir für diese Menschen sorgen und deswegen auch Automobilität hinterfragen, weil Automobilität für den Menschen, der drin sitzt, vielleicht was Gutes ist, aber für fast alle drumherum etwas Gefährliches, etwas, was Lärm macht, Emissionen macht und so weiter.
Ja, ich habe dein Buch ja auch gelesen und mir hat das auch besonders gut gefallen, wie du eben geschrieben hast. Also das, was du beschreibst, dass es eben kein Buch ist, in dem geschrieben wird, so und so und so ist es zu machen oder so und so ist die Ausgangssituation, sondern dass du wirklich aus den Personen heraus oder die Person selber auch sprechen lässt, hat mir richtig gut gefallen. Und du stellst ja die Frage ganz häufig, musst du Auto fahren oder willst du Auto fahren? Als du diese Frage gestellt hast, hast du mit den Ergebnissen gerechnet oder haben die dich schon so ein bisschen vom Hocker gehauen?
Das ist tatsächlich etwas, was das Schwierigste ist an der Mobilitätswende. Nee, es gibt zwei Sachen, die schwierig sind an der Mobilitätswende. Einmal spiegelt sich in der Mobilität alles an Isms, also Rassismus, Sexismus, Ableismus, also Behindertenfeindlichkeit, alle möglichen Benachteiligungen dieser Gesellschaft spiegeln sich in der Mobilität. Irgendein Bürgermeister hat mal gesagt, solange du nicht im öffentlichen Raum einen Spiegel deiner Gesellschaft siehst, dann ist was kaputt mit der Infrastruktur und dem Angebot, was du schaffst. Und tatsächlich, zweiter Aspekt, viele Menschen sehen das Auto als Lösung. Also ich bin auch in manche Gespräche rein, da haben Leute gesagt, ja Katja, ich weiß aber gar nicht, warum du mit mir sprechen willst, weil ich fahre halt Auto und mein Leben funktioniert damit sehr gut. So, dann haben wir angefangen genau mit der Frage, willst du oder musst du Auto fahren? Und dann habe ich richtig gemerkt, wow, damit hat sich diese Person noch nie beschäftigt. Also das ist nie die Frage gewesen. Und eigentlich haben am Ende so die Leute gesagt, ja, 80% ist wirklich Muss und 20% ist Lust. Will heißen, wenn ich mit der Familie in Urlaub fahre, Familie besuche mit dem Auto und so weiter, dann ist das meistens ja auch nicht im Alltag, sondern Samstag, Sonntag, also ein entspannteres Fahren. Das macht natürlich betroffen in dem Sinne, dass viele tatsächlich Angst haben, denke ich, wenn es darum geht, Automobilität anders zu denken. Also sie sehen das nicht als Chance, Geld zu sparen. Sie sehen das nicht als Chance, Zeit zu sparen, weil wenn du ein Lenkrad in der Hand hältst, kannst du nicht so viele Dinge machen. Sondern sie sehen vielleicht die Abhängigkeit, die sie gerade haben und gar nicht die Möglichkeit, Mobilität anders darzustellen. Also sie werden, indem sie jetzt Auto fahren, nicht laut dafür, dass sie eigentlich gar nicht Auto fahren wollen. Sie haben sich passend gemacht für das System, gerade im ländlichen Raum. Also ich habe dir im Vorgespräch ja gerade erzählt, dass Menschen mir sogar eine Postkarte schreiben an meine private Adresse und sagen, ja, sie haben gut reden da in Hamburg, bei mir fährt kein Bus. Wo ich sage, ja, aber ist das denn gut? Ne? Also ich merke immer wieder, dass ich richtig in die 1-zu-1-Beatmung gehen muss und den Leuten sage, das ist doch nicht gut. Überleg mal, du brichst dir einen Fuß, überleg mal, du verlierst deinen Job und kannst dir das Auto nicht mehr leisten und dann sitzt du da in diesem Leben, was vom Auto so abhängig ist. Mach so weiter wie bisher. Das will ich gar nicht verändern, aber mach bitte was dafür, spätestens wenn du im Alter bist, dass du nicht, es ist eine statistisch nachweisbare Größe, dass Menschen auf dem Land leben, älter werden, Ehepartner oder Partnerin stirbt und sie ziehen wieder in die Stadt, weil da die Wege wieder kürzer sind. Das ist doch schön, wenn ein Dorf das bietet. Also ich würde nur im ländlichen Raum wohnen wollen, wo ich weiterhin nicht aufs Auto so angewiesen bin. Und das haben wir natürlich kaputt gemacht. Das heißt aber auch, dass wir es wieder gut machen können. Nur dafür müssen die Leute laut werden. Wenn das nicht passiert, denkt jede Politikerin, die wiedergewählt werden möchte, ja, die sind ja alle zufrieden, warum soll ich was verändern?
Jetzt hast du gerade schon so das Thema so ein bisschen angesprochen mit Hasskommentaren oder Hasspostkarten. Ich habe immer so das Gefühl, wenn man über das Thema Radverkehrsanteil spricht, dass man den erhöhen will oder allgemein über das Thema Mobilitätswende, weniger Autofahren, dann landet man häufig in so einer Schublade, du hast ja alle Autofahrer oder du, keine Ahnung, was es da noch so ganz für Sprüche gibt. Wie gehst du mit solchen Vorwürfen um?
Ja, es ist natürlich was, also ich bin jetzt seit 3,5 Jahren unterwegs als Streetwise Mobility. Ich bin aus den Konzernen ausgestiegen, weil ich gemerkt habe, da kann ich nicht so viel bewegen, weil die ÖPNV-Branche, die Radbranche, die Autobranche krankt an mangelnder Diversität und es war einfach so anstrengend als Abteilungsleiterin immer als einzige Frau in der Ecke, wo ich da tätig war, zu sagen, ja, ich bin aber hier trotzdem, also ich kann genauso viel wie ihr. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Gründe, mir so zu begegnen, so negativ zu begegnen. Mich macht das manchmal schon mürbe, weil es gibt kein Grau. Das ist schon manchmal ein bisschen anstrengend. Also egal, dass ich Leuten egal bin, das äußert ja auch, glaube ich, keiner. Ne? Das ist ja eine Äußerung, macht man ja nur aus einer Wut heraus oder aus einem Mut heraus oder aus einer Bestätigung heraus. Und ich habe in diesen 3,5 Jahren wirklich viel gelernt, auch über meine eigene Resilienz. Wie schaffe ich das, trotzdem weiter als Einzelperson tätig zu sein, obwohl ich letztes Jahr mit dem Staatsschutz zu tun hatte, obwohl ich Sachen anzeigen muss im Netz. Und ich mache das immer sehr, also ich habe verschiedene Taktiken ausprobiert. Ich mache das mittlerweile immer sehr transparent, was mir so passiert. Also ich poste ganz bestimmt nicht jeden Hasskommentar, aber manche Sachen zeige ich einfach mal, wenn Leute mir mal wieder raten, ich soll drüber stehen. Ich glaube, im Vergleich zu dem, wo ich gestartet bin, ja, drücke ich schon viel zu viel eigentlich weg. Also ich glaube, da, was mich am Anfang noch verletzt hat, das erreicht mich nicht mehr. Und das ist auch nicht nur gut, glaube ich, dass man sich so eine Hornhaut aufbaut. Nach so aktiven Attacken merke ich auch, wenn ich gerade mal wieder twittern will, schicke ich das jetzt wirklich ab? Das ist ja auch etwas, was diese Hassmenschen wollen, dass man verstummt. Nach einem sehr großen Shitstorm haben sich bei mir fast 10 Frauen gemeldet, die gesagt haben, also cool, dass du das machst, aber warum machst du das? Ich war nach meinem ersten Shitstorm raus aus den sozialen Medien. Ich mache das nur noch ohne soziale Medien. Aber es darf halt nicht passieren. Weil wenn nur noch diese Stimmen, die sehr laut sind und die keine Veränderung wollen, laut werden und gehört werden, dann ist das Demokratieverständnis falsch bei uns. Deswegen sage ich den Leuten auch immer, und das ist so ein bisschen der Umgang, den ich damit auch habe, stellt euch neben die vor, die hinter die, je nachdem, was sie wollen, Menschen, die diese Hasskommentare abbekommen, die rassistisch beleidigt werden, sexistisch beleidigt werden und so weiter, zeigt Solidarität. Weil das ist manchmal was, wo Leute so ähnlich wie beim Autounfall, sie gucken hin und fahren vorbei und machen aber nichts. Ne? Und das ist was, wo ich eine Betroffenheit im positiven Sinne mir wünsche. Und manche sagen dann auch, ich traue mich aber nicht, da öffentlich dir Solidarität zuzusprechen, dann sage ich auch, es genügt ja das, was du gerade machst. Du hast mir eine Direct Message geschrieben, du bist da. Das ist ein Gefühl von, du lässt mich nicht alleine. Ne? Das reicht einfach schon. Und man sieht es ja daran, dass aktuell Hass melden. Das war eine Organisation von Ehrenämtlern, die mir sehr geholfen hat in den letzten Monaten, was Hass im Netz angeht. Die haben aufgehört zu arbeiten, weil es so viele Anfragen gab, dass sie auf Ehrenamt beruhen, dieses System der Hilfe nicht aufrechterhalten konnten. Zumindest nicht in der Qualität, die ihnen wichtig ist. Und da habe ich ganz klar an Marco Buschmann und Nancy Faeser als Bundesministerin adressiert, macht was. Es kann nicht sein, dass ihr uns nicht schützt, die wir Opfer sind. Weil das ist ja auch, ehrlich gesagt, sehr anstrengend, wenn ich solche Kommentare bekomme, dass ich sie melden muss, dass ich sie mir durchlesen muss. Dass Twitter zum Beispiel immer sagt, wir haben damit kein Problem. Was du da gemeldet hast, das ist nichts, wo wir irgendwie nachverfolgen. Und da würde ich mir schon wünschen, allein von Bundesebene, dass realisiert wird, dass Online-Hass nicht online bleibt. Also das ist immer sowas, wo Leute auch sagen, ja, dann geh halt weg von Twitter. Nee, wenn ich weggehe von Twitter, dann kriege ich halt Postkarten oder kriege ich E-Mails oder ich kriege Post an sich. Das ist ja nichts, wo die Grenzen noch so klar sind, sondern es ist eine Hasswelt sozusagen, mit der wir den Hass bekommen, alleine gelassen werden, das darf nicht auf Dauer so bleiben.
Meinst du, das ist auch so ein Grund dafür, warum viele Menschen sich auch nicht trauen, was zu verändern? Also ich hatte ja kurz mit dir gesprochen, wenn ich so mit anderen Menschen spreche, dann hört man relativ häufig immer so, ja, was soll ich denn alleine überhaupt bewirken? Also ich alleine, ja, wenn ich jetzt kein Auto fahre, das rettet doch nicht die Welt.
Also es muss natürlich politisch gelöst werden. Meine Güte, das ist uns allen klar. Aber wenn man da mal guckt, was Greta Thunberg geschafft hat als eine, dann finde ich das ganz schön übergriffig. Jetzt gar nicht, dass die Leute das selber so sehen, sondern es wird ihnen ja auch so eingeredet. Das ist ja gewünscht, dass wir nichts tun. Kleiner Funfact am Rande, der CO2-Abdruck, den wir alle so für uns persönlich ausrechnen können, der kommt aus der Ölindustrie. Die wollten halt davon ablenken, dass sie ja eigentlich die großen Schmutznasen sind und haben dieses Tool entwickelt, wo alle von uns denken, oh Gott, kann ich jetzt die Avocado noch essen und die Banane in Plastik, obwohl sie bio ist. Also wir werden so richtig beschäftigt mit uns selber. Ich denke aber, es kann beides sein. Druck auf die Politik ausüben, zur Wahl gehen, die richtigen Parteien wählen, die dafür auch stehen. Mich hat sehr schockiert, dass im Ahrtal, wo ja, glaube ich, über hunderte Menschen gestorben sind an dieser Flut, immer noch CDU gewählt worden ist, die ja für diese ganze Katastrophe auch einsteht, weil sie 16 Jahre nichts gemacht haben in der Richtung. Also da auch mal hingucken, wem vertrauen wir unsere Wahlstimme an. Es hängt aber auch ehrlich gesagt ganz klein vor Ort hier an. Hier in meiner Straße gibt es Menschen, die bepflanzen gerade so kleine Gärtchen an den Bäumen, weil die immer angeparkt werden. Und das ist das Schlimmste für einen Baum, wenn da so ein SUV auf einer Wurzel steht. Und auf eine kleine Pflanze, eine kleine Blume will aber keiner sich stellen. Also damit fängt ja schon Veränderung an, ne? Dass man Leute positiv triggert. Wenn du jetzt hier weiter so parkst, dann machst du diesen kleinen Garten kaputt, ne? Und da möchte ich die Leute sehr, sehr, sehr ermutigen, weil letztlich ist jeder Politiker und jede Politikerin auch eine Einzelperson, die man influenzen kann, in die richtige Richtung zu gehen. Und das fängt in der Kommunalpolitik ja an, wo wir alle unsere PolitikerInnen kennen.
Jetzt hast du schon ganz viele Probleme angesprochen, die es irgendwie so Alltag oder allgemein im Verkehr auch gibt. Unser Podcast heißt ja Fahrrad immer ein Teil der Lösung und das Fahrrad ist da ja irgendwie bei ganz vielen Problemen auch ja mindestens ein Teil der Lösung, wie der Titel halt auch sagt. Bist du selber Radfahrerin?
Ja, ich habe zwei Fahrräder, ein Alltagsrad und ein Brompton-Faltrad, das aktuell viel mit mir unterwegs ist. Weil ich viel IC und das Fahrrad halt kombiniere. Ich habe mir von so einem mega geilen Projekt so einen Rucksack gekauft, der wie ein Koffer funktioniert. Das ist so ein Projekt, wo die Abfälle aus der Outdoor-Branche, diese ganzen, ja, wo halt irgendwie Taschen draus entstehen und so weiter, werden so ein Projekt, was Frauen in Arbeit führt in Asien, gegeben und du weißt nie, wie dieser Rucksack aussieht und meiner ist so quietschgeil bunt, dass mich in Münster schon jemand mal gefragt hat, so wie du aussiehst, hast du Drogen dabei? Ich so, nee. Ich fand es einfach so ganz farbenfroh. Also ich habe da tatsächlich mein Equipment so ein bisschen zusammengestellt, dass ich so auch unterwegs sein kann für die Lesung auch, die ich jetzt gerade halte. Und das Alltagsrad hängt jetzt ein bisschen rum in meinem Fahrradhäuschen, weil das Brompton einfach so so klasse lokale Mobilität mir schafft. Also heute fahre ich zum Beispiel nach Stade, werde abgeholt, die sind auch mit dem Brompton unterwegs, dann fahren wir zum Lesungsort und dann fahre ich zum Hotel, also es ist super.
Wenn du so mit dem Rad unterwegs bist, wie schätzt du so die Chancen ein, um den Radverkehrsanteil in den nächsten Jahren deutlich zu erheben? Was muss in deinen Augen überhaupt passieren, damit der Mensch mehr aufs Rad geht?
Also ich finde es tatsächlich super interessant gerade, relativ viel in Deutschland und bald auch Österreich, Schweiz unterwegs zu sein und die unterschiedlich. Also ich glaube, die schlimmste Fahrradfahrstadt für mich war bisher Stuttgart. Da haben die mich von Minute eins angehubt. Also da habe ich wirklich gedacht, wo soll ich denn hin? Es gab halt keine Radwege da, wo ich gefahren bin. Und das sind echt große Autos, was auch daran liegt, dass da ein gewisser Autohersteller, glaube ich, auch ansässig ist. Aber da habe ich wirklich gedacht, meine Güte, entspannt euch mal. Ne? Also ich glaube, das ist so ein krasser Stau jeden Abend, wo die Leute eh schon auf 180 sind, aber auch nicht aussteigen aus dem Auto. Weil Stuttgart natürlich auch anscheinend auch sehr Steigungen hat, aber dafür gibt's ja jetzt auch Fahrräder mit Unterstützung. Aber da habe ich richtig gemerkt, wow, das ist ja noch aggressiver als in Hamburg, wo ich wohne. Und natürlich brauchen wir den Platz vom Auto, weil ich warne davor, parallele Systeme zu etablieren, also jetzt so Radwege noch zu bauen, weil CO2 kommt auch ganz viel von Beton und von Baumaßnahmen. Eigentlich sollten wir die Flächen, die wir haben, umwidmen. Und dann sage ich oft so, ja, lasst uns doch Gleichberechtigung auf der Straße schaffen. Lasst uns endlich von der Autokratie in eine Demokratie gehen. Alle, ja, machen wir. Und wenn ich dann aber sage, das heißt aber auch, dass das Auto Privilegien verliert, dann nö. Dabei ist es ehrlich gesagt, hier in Hamburg zum Beispiel ist es auch im Gange, dass zum Beispiel dieses seitliche Parken wird weggenommen. Manchmal wird es in die Mitte verlagert, aber du kriegst diesen Parkstreifen dann automatisch als Radfahrstreifen. Und das ist schon eine gewisse Breite, die komfortabler ist als diese Handtuchbreit. Die finde ich so unfassbar schlimm, diese handtuchbreit gemalten Radwege, wo so gefühlt popobreit. Und die Autofahrenden verlassen sich auf diese Linie. Also ich habe immer das Gefühl, diese Art von Radstreifen macht es eigentlich noch gefährlicher, weil sich Autofahrende an diese Linie halten und eigentlich 1,50 Meter Abstand halten müssen, was aber dann nicht passiert. Also ich nehme mir mittlerweile den Raum, wenn ich merke, ich fahre jetzt in der Dooring-Zone, wo von parkenden Autos eine Tür aufgehen kann. Ich lasse mich da auch anhupen, verstehe aber auch jede Person, die sagt, einmal und nie wieder, das war eine Nahtoderfahrung, die brauche ich nicht. Diese Leute sollen einfach laut werden und sagen, ich will sicher Radfahren. Gerade im ländlichen Raum brauchen wir Radwege, weil da sind 50% der Wege mit dem Auto ja unter 5 Kilometern. Gesunde Personen könnten das mit dem Fahrrad machen, aber da sie keine Radwege haben und sich nicht sicher fühlen und auch auf Landstraßen natürlich nicht Fahrrad fahren, weil es sich einfach total bedrohlich anfühlt, da sollen die Leute halt mal laut werden und die Radentscheide ins Land führen und sagen, wir wollen hier gut unterwegs sein mit einer guten PendlerInnen-Mobilität, die auch mit dem Rad abbildbar ist.
Also gerade auch die Probleme, die du gerade geschildert hast, die kenne ich selber auch aus dem täglichen Pendeln. Also gerade mit dem S-Pedelec muss ich ja auf der Straße fahren. Ich darf ja noch nicht mal auf die Radwege. Und da ist es wirklich auch das mit den Überholabständen. Das war für mich auch ein Grund, warum ich darauf poche, dass es bald diese Dashbike gibt. Einfach aus dem Grund, dass man wirklich auch mal die Leute an den Pranger stellen kann und da vielleicht auch noch mal auch bei der Politik oder bei den Ordnungshütern für ein bisschen mehr Einsatz sorgen kann.
Ich glaube auch tatsächlich, das habe ich hier immer so die Erfahrung, ich quatsche ja mit jedem, der irgendwie Taxi fährt. Keine Ahnung, ich habe letztens mit einem Herrn gesprochen, der einen Polizeistreifer mit dem Rad gemacht hat und der meinte, er hat viel mehr Ansprache. Ist ja auch logisch, wenn so ein Mensch sich mit dem Rad durch seinen Kiez bewegt, dass er halt viel mehr auch mitbekommt und auch mal anhalten kann und jemand sagt, ich habe eine Frage. Und ich habe mit einem Herrn hier gesprochen vom Ordnungsamt, der gerade Autos aufschrieb, die falsch geparkt haben und habe gesagt, ich danke Ihnen für Ihre Arbeit, so von der anderen Straßenseite. Und er so, wirklich? Ich so, ja. Weil es ist unfassbar, wie wenig die Straßenverkehrsordnung durchgesetzt wird. Und dann meinte er, oh, dann kommen Sie mal bitte her. Und dann haben wir uns unterhalten. Und er meinte, es frustriert ihn so sehr. Er stand vor so einem Bulli. Der hat irgendwie vom abgesenkten Bordstein, also der super wichtig ist für Leute im Rollstuhl und mit Kinderwagen. Er meinte, gucken Sie mal, der hatte so eine Klammer mit ganz vielen Strafzetteln. Und es kostet, weiß ich nicht, 15 Euro. Und er meinte, es kotzt ihn so an, dass solche Leute, die wahrscheinlich auch das Geld einfach haben, dass sie sich dieses Falschparken einfach kaufen, dass er denen immer wieder dasselbe Ding an die Windschutzscheibe klemmt und dass sie ihn das auch nicht befriedigt in der Arbeit, die er so macht. Und das fand ich voll spannend. Ja, dass auch diese Menschen irgendwie merken, dass sie keine Wirksamkeit haben, weil das System einfach noch viel zu billig ist. Also hier bei mir vor der Haustür kannst du zum Beispiel sogar noch umsonst parken. Dann in anderen Gebieten gibt's für 50 Euro im Jahr, glaube ich, so ein Anwohnerparken. Ich weiß, dass es erstmal so etabliert werden muss und dann kannst du es hochsetzen und so weiter. Aber da würde ich mir schon wünschen, dass Bundespolitik da einfach mit Stadtraum wirklich als etwas Kostbares umgeht, was eigentlich allen gehört. Ne? Also die Dinger hier werden jetzt ja gerade wieder so ein bisschen Pollenflug. Und du siehst halt, dass manche manchmal 2 Wochen sich nicht bewegen. Ja. Und das ist ein Auto, was irgendwie weg kann, was vielleicht sogar wegkäme, wenn so ein Stellplatz auch mal Geld kosten würde.
Ja, gerade auch das Parken im öffentlichen, auf der öffentlichen Straße. Also ich sehe das auch tagtäglich in Kreuzungen, wie die Leute da parken. Du siehst halt auch wirklich, das ist ja lebensgefährlich. Du siehst, kannst in die Kreuzung nicht einsehen und dann passiert es ruckzuck, dass du da eventuell unter irgendeiner Motorhaube landest. Also von daher ist wahrscheinlich einfach noch zu wenig passiert, oder?
Ja, das ist ja das, was ich wirklich schlimm finde, dass das immer erst was passieren muss in Deutschland. In anderen Ländern hat man ja zum Beispiel in den Städten Tempo 30 als Regel und du musst begründen, wenn du Tempo 50 haben willst. Und das finde ich super gut. Plus, dass es hier in Hamburg zum Beispiel Tempo 30 würde, das ist so absurd, würde für besseren Verkehrsfluss für alle sorgen, also nicht nur Autos, sondern alle anderen auch, weil wir haben hier tagsüber 18 km/h.
Ja.
Also das heißt ja, dass da, wo 50 möglich ist, wird wahrscheinlich sogar gerast mit 65 oder so, dass man noch über diese Ampeln kommt und so weiter. Aber wenn wir 30 hätten, wären wahrscheinlich alle viel smoother unterwegs und würden sich viel mehr wie so ein Fischschwarm bewegen können, als dass es immer zu diesem Stop-and-Go kommt. Aber es sind halt irrationale Dinge. Das ist irgendwie, gerade dieses Tempolimit ist eine super spannende Debatte auch, weil es einfach überhaupt kein Argument gibt, keins einzuführen. Es gibt, weiß ich nicht, 18 Argumente oder so für Tempolimits, von Gesundheit über Verkehrstote, über Lärm, über Emissionen. Und trotzdem haben wir es nicht. Es ist einfach ein reines Symbol sozusagen, was verblieben ist.
Das finde ich ja an deinem Buchtitel so toll, dass du eben nicht sagst Hashtag autofrei, sondern Autokorrektur. Eben, dass man diesen Angriff auf die Autofahrenden quasi nicht so hat, indem man sagt, keiner darf mehr Auto fahren, weil das ist ja auch gar nicht Sinn der Sache, sondern eben das Ganze einfach nur zu reduzieren und den Platz gerechter zu verteilen.
Ja, und ich glaube, das ist halt auch etwas, wo dieses Lustprinzip vielleicht auch ins Autofahren wieder reinkommen könnte. Wenn man, das ist ja auch ein Satz, den ich immer wieder als Mantra habe, jeder sollte das Recht haben, ein Leben ohne eigenes Auto zu führen. Will heißen, in dem Moment, wo du ein Auto brauchst, kannst du es dir mieten oder Carsharing machen oder wie auch immer. Also dieses maximal eventuell Bedarfs-Pkw, das kann einfach weg. Also was mich richtig belastet, ist die aktuelle Studie von der Agora Verkehrswende, die wirklich sagt, in den Pendelverkehren mit dem Auto sitzen 1,075 Personen, also eine einzige Person. Und wenn du dann überlegst, wie groß mittlerweile Dienstwagen sind, wenn man Dienstwagen elektrifizieren würde, hätten wir 30% weniger Emissionen. Und das zeigt schon, dass es übermotorisiert, das ist viel zu groß. Das frisst tolle Motorentechnik auch auf durch das Gewicht, was es mitschleppt. Da das Empfinden zum Beispiel zu haben, okay, ich kann also weiter automobil sein, wenn ich es brauche, und habe aber gleichzeitig einen Stadtraum in meinem Falle, der so sicher ist, dass ich auch gut mit dem Rad fahren kann, dann ist es doch etwas, wo wir den Urlaub haben, der vor der Tür beginnt. Also viele fahren ja als gestresste Städter in Gebiete, wo sie bestimmt nicht dieses, wie ich hier habe, 4 Spuren Auto, 2 geparkte, 2 fahrende, sondern die fahren irgendwo hin, wo sie sich auf Plätzen bewegen können, wo sie einen Kaffee trinken, ohne dass sie sich gegenseitig anbrüllen müssen. Und da finde ich schon immer interessant, dass ich dann als die Naive gelte und mir immer geraten wird, in den ländlichen Raum zu ziehen, wenn ich das alles haben will, weil ich ein Viertel meines Lebens ja im ländlichen Raum verbringe bei meinen Eltern, und das ist da genauso schlimm. Also da stehen vor jedem Haus mittlerweile 4 Autos, die auch gar nicht mehr auf den eigenen Grund passen, weil sie viel zu groß sind für die Parkplätze der 60er Jahre. Da siehst du keine Kinder auf der Straße, weil es immer noch zu gefährlich ist. Und diese Lebensqualität hätte ich gerne wieder, dass man wirklich das Dorf in der Stadt, aber auch im Dorf hat, mit so einer Nahversorgung, mit Kultur, mit Begegnung. Und das erhöht ja automatisch auch die Sicherheit von Räumen, wenn es so gemischt zugeht, ne?
Jetzt hast du ja das Buch geschrieben und du bist auch in der ersten Woche, glaube ich, auf Platz 5 der Spiegel-Bestsellerliste gerutscht. Was genau möchtest du denn mit dem Buch bewirken? Also du hattest im Vorgespräch schon gesagt, dass es Leser oder Leserinnen gibt, die das Buch gelesen haben und sagen, so und jetzt? Was ist so deine Intention oder was wünschst du dir von vielleicht auch deinen Lesern und Leserinnen, was jetzt passiert, wenn sie es gelesen haben?
Es gibt 2 Richtungen. Wen ich zum Beispiel nicht verändern kann, sind Leute, denen das System sehr gut passt. Die verteidigen das ja auch gerade bis aufs Blut. Da heißen autoaffine Personen, die super gerne Auto fahren, und die gibt es. Die werden nicht wegen mir ihre Automobilität verändern. Sie könnten aber, wenn sie das Buch gelesen haben, mal gucken, wer in ihrer Nachbarschaft vielleicht nicht so mobil sein kann oder wer gegen seinen Willen Auto fährt, und dafür Sorge tragen. Also in dem Sinne, ich behalte meine Automobilität, ich setze mich aber für andere ein, die schon längst nicht inkludiert worden in dieses System. 2. Stoßrichtung ist, dass ich die Leute wieder demokratisieren will und politisieren will, weil viele haben ja gesagt, genau was wir vorhin auch hatten, was kann ich denn schon bewirken, wenn ich jetzt hier dafür Sorge trage, dass irgendwie Veränderung eintritt, dann bin ich ja ganz alleine. Ich glaube, das unterschätzen Leute manchmal echt, dass wenn sie, keine Ahnung, den Bürgermeister nerven, die Landräte nerven mit Briefen und mit E-Mails und mit Bürgerveranstaltungen, einfach deutlich machen, wir möchten hier auch Alternativen haben. Und im ländlichen Raum heißt es für mich nicht unbedingt, den Familienwagen abzuschaffen, sondern den Zweitritt-Viertwagen, wo man einfach mal guckt, was ist der Bedarf von diesem Dritt- oder Viertwagen, der vielleicht auch anderweitig gedeckt werden könnte, zum Beispiel Carsharing im ländlichen Raum oder sichere Radwege, die man mit E-Bike befährt. Also da einfach laut werden, weil diese 300 bis 400 Euro, die ein Auto kostet, die kann man ja auch gut für andere Dinge nutzen. Und da, glaube ich, braucht es etwas, was Politik so ein bisschen vor sich her treibt, weil die machen es nicht von selber. Die sind Autopersonen meistens. Hier in Hamburg haben wir einen Verkehrs- und Mobilitätswende-Senator, der hat dieses Mobilitätswende auch extra in seinen Titel geschrieben, um zu zeigen, es geht halt nicht nur um Auto. der hatte noch nie ein Auto. Der ist Familienvater, der hat auch die Familienmobilität, macht er mit dem Fahrrad. Und er weiß natürlich, wie es sich anfühlt in Hamburg. Das macht eine ganz andere Mobilität möglich, wenn der Politiker, der diese Mobilität auch kennt, auf dem Rad einen anderen Blick auf die Stadt hat. Und den Blick hat aber nicht jeder Mensch. Und da vor Ort vielleicht zu sagen, können wir mal hier über die Leute reden, die vielleicht gar nicht automobil sein wollen oder können, das auf jeden Fall adressieren, laut werden, das System noch ein Stückchen ertragen, weil natürlich lässt es sich nicht sehr schnell verändern. Andererseits in manchen Regionen wie Paris geht es sehr schnell. Die Anne Hidalgo als Bürgermeisterin ist da ja wirklich gerade sehr mutig unterwegs und hat zum Beispiel über Nacht den Fluss Seine autofrei gemacht. Da sind jetzt SpaziergängerInnen, radfahrende Personen und die genießen alle dieses Naherholungsgebiet, was dadurch entstand. Und da ist, glaube ich, niemand unterwegs, der sagt, ach schade, dass die Autos hier nicht mehr sind. Da würde ich echt zu raten, macht einen Rattenscheid, macht Kiddical Mass, seid sichtbar als Gruppe, die etwas anders machen will. Und gerade auch für die Kinder, dass sie sicher unterwegs sein können, selbstbestimmt unterwegs sein können. Weil ich glaube, für Kinder ist es wirklich schlimm, mit dem Auto geschattelt zu werden, nicht in der Interaktion zu sein mit der Umgebung, die sie haben. Und auch wenn immer übers Lastenrad gelästert wird, ich finde, das ist immer so fröhlich, wenn Kinder mit dem Lastenrad unterwegs sind, weil sie einfach stattfinden, weil sie einfach nicht hinter so einer Autotür sitzen und hinter Mama und Papa, sondern weil sie interagieren, auch mit mir als jemanden, der ihnen entgegenkommt oder so, da wird mal gewunken. Und das erzählen auch Menschen, die ihre Kinder so transportieren, dass das auch manchmal einen Weg länger dauert, weil die überall anhalten wollen, wo ein Hund ist und den streicheln. Aber dass sie auch merken, die haben abends viel mehr zu erzählen. Ne? Also ja. Die haben viel mehr wahrgenommen von ihrer Umgebung. Das finde ich so ein Geschenk. Das sollten wir den Kindern machen.
Also das hab ich jetzt bei meiner Nachbarin gemerkt. Die hat selber zwei Kinder und die war immer der Meinung, dadurch, dass sie Kinder hat, kann sie nicht aufs Auto verzichten. Und wir haben uns einmal ein Lastenrad ausgeliehen, weil ich ihr zeigen wollte, dass es eben doch geht. Und jetzt jedes Mal, wenn du die Kinder fragst, wie möchtest du denn in den Kindergarten gebracht werden, heißt es immer mit dem Fahrrad. Also es geht wirklich.
Ja, und es ist auch, glaube ich, wirklich was, das ist ja auch Teil vom Buch, da habe ich mir auch, also das weiß man natürlich, aber so richtig Gedanken gemacht habe ich mir nicht, was es eigentlich bedeutet, mit 50 km/h zu fahren. Ne? Also du bist rein darauf fokussiert, diesen Autofluss nicht aufzuhalten, loszufahren, wenn es grün wird, weil sonst wird gehupt. Und du siehst natürlich gar nichts mit den Augen, was um dich rum ist. Ja, logisch, weil es übermenschlich ist, was da passiert. Diese Geschwindigkeit würden wir als Menschen ja gar nicht erreichen können. Und wenn man diese Geschwindigkeit rausnimmt in allen Ebenen des Lebens, also auch diese Kaffee-to-go-Mentalität, ne, dass wir uns nicht hinsetzen und einen Kaffee trinken, dass wir vielleicht auch von dieser 40-Stunden-Woche mal wegkommen, weil die kommt ja auch aus der Industrie. Natürlich gibt es Berufe, die solche Taktungen brauchen. Natürlich gibt es auch Berufe, wo vor Ort gearbeitet werden muss. Aber Studien haben halt gezeigt, dass in der Pandemie bis zu 60% der Jobs, die es in Deutschland gibt, Homeoffice gemacht haben wegen des ersten Lockdowns. Und das sollten wir nicht wieder aus der Hand geben, weil die erste Regel der Verkehrswende ist immer noch Wege vermeiden. Und das vergessen wir so oft.
Okay, dein Buch bekommt man wo?
Überall im regionalen Buchhandel, auf gar keinen Fall bei den großen Versandhändlern, weil die sind erstens eh so teuer wie normale Buchhandlungen. Und das Buch ist erschienen im S. Fischer Verlag und da bitte ich euch, regional einzukaufen und lokal vor Ort.
Sehr schön, ich habe es gemacht und ich habe sogar mein Buch, einen kleinen Text vorne reingeschrieben, nachdem ich das gelesen habe, gesagt, das ist ein Wanderbuch, gib's weiter und zeig es ganz vielen Menschen und es ist jetzt irgendwo unterwegs.
Sehr schön.
Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für diesen Podcast. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest?
Nein, aber bildet Banden, seid auf jeden Fall hoffnungsfroh und optimistisch, dass sich was verändern wird und feiert jeden einzelnen kleinen Schritt, weil das vergessen wir manchmal.
Mailin, fantastisches Interview. Ich danke dir und Katja für dieses tolle Interview. Was nehmen wir denn jetzt mit?
Auf jeden Fall, dass man lokal ein bisschen mehr ein bisschen lauter werden kann. Und Katja hat ja gesagt, wir sollen unsere Kommunalpolitiker da auch so ein bisschen Druck machen. Und einer sitzt ja jetzt vor mir.
Ja, das war klar.
Und ich habe da irgendwas gehört von Parkgebühren, Cuxhaven und einem riesen Shitstorm.
Ja, da hast du recht. Also wir machen ja was. Und ob das Fahrradverkehrspolitik ist oder was es auch immer sein mag, ist es auf jeden Fall Verkehrspolitik, wenn man natürlich in die Parkgebührenordnung eingreift. Und das haben wir ja in der Lokalpolitik hier gemacht. Und wir sind uns in der Mehrheitskooperation hier im Rat einig, dass wir die Parkgebühren erhöhen wollten. Und das haben wir jetzt auch gemacht. Und das wurde auch von der Verwaltung umgesetzt. Ab demnächst gelten dann deutlich höhere Parkgebühren bei strandnahen Parkplätzen.
deutlich höher bedeutet, ich zahle endlich mehr als für einen Quadratmeter Parken als für einen Quadratmeter Wohnung.
Das wird wahrscheinlich nie passieren, aber da müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen drauf eingehen. Also du hast ja gerade eben auch angesprochen, dass es einen riesen Shitstorm gibt. Das ist natürlich wieder Facebook. Auf Facebook sind, ich glaube, mehrere hundert Kommentare mittlerweile auf verschiedene Veröffentlichungen gemacht worden und die sind zu 95% natürlich alle gegen eine Erhöhung der Parkgebühren. Dazu müssen wir jetzt vielleicht hier nochmal für alle, für dich als Hörer und Hörerin sagen, wir haben in Cuxhaven die Parkgebühren verdoppelt auf den strandnahen Parkplätzen von 4 Euro pro Tag auf 8 Euro pro Tag.
Das ist ja aber immer noch sehr günstig.
Ja, dass die einen sagen so, die anderen sagen so. Also bestimmt ist es auch so, dass das 8 Euro immer noch viel zu billig ist, um damit den Parkplatz zu bezahlen. Das wird nicht funktionieren. Also davon kannst du den Parkraum nicht bezahlen. Und man muss dabei auch immer bedenken, jedes Auto hat in Deutschland 3 Parkplätze. Also es ist ja, du musst ja irgendwie, musst es zu Hause parken, du musst es unterwegs parken beim Einkaufen und du musst es irgendwo parken. Das heißt also, für jedes Auto stehen immer 3 Parkplätze ständig zur Verfügung. Und dann müsstest du ja auch alle 3 Parkplätze quasi in diese Summe mit reinrechnen. Und die anderen sind dann zu der Zeit immer nicht bezahlt. Und so ergibt sich schon, merkt man schon, dass es sehr, sehr billig ist in Deutschland, vor allen Dingen hier in Cuxhaven und in Strandnähe zu parken. 8 Euro am Tag, wenn ich mit 4 Leuten an den Strand gehe, ja, dann ist das jetzt auch nicht mehr so schlimm. Also das ist ein bisschen mehr, als man sonst bezahlt hat, aber ich denke, das ist durchaus vertretbar.
Okay, aber wenn du jetzt sagst, die einen sagen so, die anderen so, dann nehme ich mal an, dass die Mehrheit sagt, das ist utopisch teuer und da total gegen euch arbeitet.
Das ist immer, das finde ich eine gute Frage. Ist das die Mehrheit oder sind es einfach die am lautesten schreien und am meisten Stimmung machen? Das heute war auch wieder die Titelseite in der Cuxhavener Nachrichten, hast die komplette Titelseite nur mit dem Thema. Und es war eigentlich nur ein einziger Unternehmer, der sich da geäußert hat, dass seine Mitarbeitenden jetzt nicht mehr so günstig parken können. Er bezahlt zwar von seinem Unternehmen aus die Parkgebühren. Und dazu muss man noch sagen, dass die strandnahen Parkplätze für Cuxhaven können auch ein Monatsticket für 20 Euro kriegen. Und mit 20 Euro im Monat ist immer noch kein Parkplatz bezahlt. Also ein Parkplatz, wenn man den wirklich abrechnen wollte, der müsste mehrere hundert Euro im Monat kosten, damit der dann wirklich gerecht vom Preis oder 100 Euro im Monat kosten würde, im Preis gerecht abgerechnet wird. Also 20 Euro ist jetzt auch gar nicht so schlimm.
Und ich glaube, das ist eben auch das Entscheidende, was du eben zu Beginn gesagt hast. Die Frage ist, wer ist da am lautesten oder ist es wirklich die Mehrheit? Weil das ist ja auch das, was Katja beobachtet hat bei ihrer Umfrage. 20% wollen Auto fahren, 80% müssen. Und diese 20%, die das wollen und die fühlen sich angegriffen und sind so extrem laut, dass uns das vorkommt, als wäre es die ganze Welt.
Ja, ich finde, das ist auch eine gute Frage in dem Buch. Also willst du Auto fahren oder musst du Auto fahren? Und das ist tatsächlich eine entscheidende Frage. Viele müssen einfach Auto fahren, weil sie mit Bus oder Rad oder Bahn oder sowas das nicht gut kombinieren kann. Das ist in diesem Statement von dem Unternehmer in den Cuxhavener Nachrichten auch dargestellt worden. Also er hat Mitarbeitende, die auf dem Land wohnen und die haben natürlich schon eine schlechtere Verbindung, aber da sage ich auch immer, wenn man das wirklich mal ändern möchte, dann könnte man das. Erstens kann man natürlich laut werden, Anrufsammeltaxis oder sonst irgendwas mehr fordern, damit man da von zu Hause, vom Land auch wegkommt. Das muss gegeben sein, auch anders als mit dem Auto oder tatsächlich in Fahrgemeinschaften oder sonst irgendwas. Und zum anderen kann man natürlich auch Fahrzeuge oder Verkehrsmittel kombinieren. Also dahin, wo jetzt dieser Unternehmer gerade geschrieben hat, zum Beispiel fährt, vom Bahnhof eine relativ schnelle Buslinie. Da kann man sich auch in den Bus setzen. Oder man könnte natürlich auch am Bahnhof ein Fahrrad stehen haben. Da haben wir jetzt Fahrradparkanlagen, abgeschlossene Fahrradparkanlagen. Da kann man ein gutes Fahrrad hinstellen, kommt mit der Bahn und fährt mit dem Auto zum Beispiel zum Bahnhof nach Nordholz oder Otterndorf, wenn man auf dem Land wohnt, fährt dann Bahn und fährt dann Rad. Also ist ja auch eine Kombination, die super geht und wahrscheinlich sogar schneller ist, als wenn man mit dem Auto fahren würde.
Wenn wir jetzt nochmal zu den Parkgebühren zurückkommen, ist das wirklich ein Thema, an dem du festhalten willst?
Ja, wir haben das ja beschlossen und ich persönlich stehe auf jeden Fall voll dahinter und ich glaube auch, bin fest davon überzeugt, dass 8 Euro am Tag auch keine hohe Parkgebühr ist für diese Premium-Plätze am Strand. Und es gibt viele Möglichkeiten, da auch mit dem Fahrrad oder anders hinzukommen und deswegen stehe ich auch dahinter und das wird wieder einen Shitstorm geben, ganz sicher. Aber man muss auch zu irgendwelchen Sachen mal stehen, wenn man was verändern will.
Okay, und wenn du als Zuhörer oder Zuhörerin jetzt sagst, stehe da auch für, denn werde doch du mal laut, damit wir diese ganzen Leute, die diesen Shitstorm auslösen, nochmal übertönen können.
Ja, und eine Möglichkeit dafür gibt's ja dann demnächst, oder?
Genau, und zwar am 3. Juni ist nämlich der Tag des Fahrrades und den wollen wir mit euch feiern.
Den feiern wir mit einer Demo. Wir haben eine Demo angemeldet, eine Fahrraddemo. Das ist ein bisschen was anderes als eine Critical Mass, weil eine Critical Mass ist ja tatsächlich nicht angemeldet. Man trifft sich einfach ungezwungen und fährt Fahrrad. Wir haben aber eine Demo angemeldet und wir treffen uns auf dem Rathausplatz in Cuxhaven, direkt am Rathaus auf dem Parkplatz, also dahinter auf dem Parkplatz. Und von da geht dann eine Radtour durch Cuxhaven los. Die ist auch von der Polizei begleitet. Das wird auf der Straße stattfinden. Und dann wollen wir doch mal zeigen, dass wir viele Radfahrer sind. Es gab ja dieses Jahr schon eine Fahrraddemo, die war dann nicht ganz so gut besucht. Ich würde die auf 40, 50 Fahrradfahrer schätzen, das letzte Mal. Und letztes Jahr gab es auch eine, die war auch noch nicht so stark besucht. Wenn ich sehe, was die Sonntagsspaziergänge auf die Beine stellen, nur um irgendwie komische Thesen zu verbreiten oder den Spritpreis als zu teuer zu geißeln, dann muss doch bei den Fahrradfahrern noch mehr möglich sein. Das muss doch euch, das muss dich doch so antriggern, dass du jetzt mal nach draußen gehen kannst und richtig Remi-Demi machen kannst und zeigen kannst, wir sind da. Also wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du dabei bist.
Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
OMR.
Online Marketing Rockstars.
Rockstars. Wir sind Rockstars, oder?
Ja.
Also, wir waren bei der OMR, eine Messe, Online Marketing Messe in Hamburg und ich habe mich gar nicht gekümmert. Du hast eigentlich alles organisiert. Ich bin nur mitgelaufen. Ich war überwältigt, wie viele Menschen da waren. Ich bin ja Messe erfahren. Ich bin auf vielen Messen unterwegs, aber meine Fresse, da war ja richtig Action. 80.000 Leute auf diesem kleinen Messegelände in Hamburg. Ein Riesengedrängel mit Fußgängerstaus, Leuten, die in der Fußgängermasse umgekippt sind und.
Ja, das ist mal ein komplett anderes Extrem zu der Messe letztes Jahr auf Eurobike zum Beispiel. Da war ja noch alles sehr mit Corona und Beschränkungen und jetzt auf einmal diese plötzliche Wendung hin zu ganz normalem Leben und die ganzen Beschränkungen waren quasi von gestern. Das war so ungewohnt, also für mich zumindest total ungewohnt.
Also der Schritt dahin war ein riesengroßer jetzt, fand ich. Also Das war wirklich eine 180-Grad-Wende. Aber was haben wir dann da überhaupt gemacht? Also warum sind wir da gewesen? Also ich habe während der Messe ein paar Mal telefoniert und dann den Leuten gesagt, wir sind bei der OMR. Hä, was macht ihr denn als Fahrradhändler bei der OMR, wurde ich gefragt.
Ja, das Gefühl hatte ich manchmal auch, wenn wir an so Ständen vorbeigelaufen sind und die dann auf unser Schild geguckt haben und gefragt haben, was macht ihr? Macht ihr so Online-Handel? Und jedes Mal, wenn man dann gesagt hat, nee, wir sind Einzelhändler da in Cuxhaven und lokal, hatte ich das Gefühl, haben sich alle dann wieder umgedreht und gedacht, ja, okay, voll uninteressant.
Ja, das stimmt, das war die eine Reaktion. Die andere habe ich aber auch gemerkt, da sind ja, also ein Riesenthema ist ja Podcast. Das ist auch einer der Gründe wahrscheinlich, warum wir da waren, weil wir uns in der Podcast-Szene mal ein bisschen umgeguckt und umgehört haben. Und da war es dann tatsächlich so, dass viel über Podcast und über Hosts und über Podcast-Formate erzählt worden ist. Ich war auch in so Masterclasses drin, wo es darum ging und war erstaunt, mit wie wenig Zuhörern viele Podcasts betrieben werden und wie zufrieden die dann schon sind. Also das fand ich schon erstaunlich. Also da im Vergleich dazu ist unser Podcast ja schon riesengroß. Ja, also wir sind natürlich schon mal sehr zufrieden mit dir als Hörer, mit dir als Hörerin, aber erzähl das deinen Freunden und verbreite das weiter, weil wir wollen noch mehr Reichweite, wir wollen noch mehr Zuhörer, wir wollen mehr bewegen, wir wollen Fahrrad als Teil der Lösung. Also wir wollen den Podcast auch noch ein bisschen größer machen, oder?
Auf jeden Fall.
Und dafür war natürlich die Online-Marketing-Messe, Online-Marketing-Rockstars schon die richtige Messe, weil wir haben ja sehr viel mitgenommen auch.
Was war denn so dein Fazit von der Messe? Also was sagst du, wenn du jetzt mal einen Strich drunter ziehst, wie würdest du das so reflektieren?
Ja, also vielleicht wäre die letzte oder vorletzte Podcast-Folge auch gehört, wenn du die jetzt gehört hast und dich dran erinnern kannst. Ich habe ein bisschen über Mediamarktverkäufe abgelästert.
Ja.
Und das war auch auf der Messe so, dass das nochmal bestätigt wurde. Google macht jedes Jahr ein Ranking, eine Umfrage und bewertet da die besten Multichannel-Einzelhändler. Und auf Platz 1 der Multichannel-Händler war Mediamarkt. Und dann habe ich im Anschluss mit der Vortragsrednerin diskutiert und auch geredet und sie sagt, ja, das ist eben so, die Leute sind, und das war auch im Vortrag ein Teil, die sind im Mediamarkt und bestellen im Mediamarkt online die Waschmaschine per Click und Collect oder per was auch immer. Warten dann die halbe Stunde, bis der Auftrag bei denen aufgelaufen ist und nehmen die dann mit. Und das ist das, was Google als total konsistent und online wie offline die gleichen Möglichkeiten und die gleichen Preise und die alles gleich und das wie aus einem Guss feiert und deswegen auf Platz 1 gehoben hat. Und da habe ich gesagt, ja, das machen die Leute beim Mediamarkt, weil die Verkäufer vor denen weglaufen oder die mit dem Verkäufer nicht ins Gespräch kommen, weil die Verkäufer gar nicht da sind. Also das bestätigt meine Meinung über Mediamarktverkäufer eigentlich nur noch mal, dass du im Laden tatsächlich online bestellst. Ich meine, das ist ja völliger Wahnsinn. Eigentlich.
Ja,
auf jeden Fall. Damit kriegt man Platz 1. Also, und du hast ja nach den Highlights gefragt. Das war für mich so eins der Highlights, dass ich mit der Online-Strategy-Managerin von Google sprechen konnte und die sagt, ja, den normalen Einzelhändler, den haben wir bei Google nicht auf dem Zettel. Also wir wissen, dass das wichtige Kunden von uns sind. Wir wissen, dass die meisten Menschen im normalen Ladengeschäft offline einkaufen, dass die Menschen das wollen und sich wünschen. Und sie selbst und alle bei Google machen das auch, kaufen gar nicht so viel online, wie man denkt. Und trotzdem hat Google diese Zielgruppe, Einzelhändler, Ladengeschäfte, vergessen. Das war für mich schon eins der Highlights oder besser Lowlights.
Wenn wir jetzt bei vergessen sind, ich finde ja, die ganze Messe, die hat eine ganz wichtige Sache vergessen. Und zwar die Fahrradbranche.
Ja, oder die Fahrradbranche hat nicht mitgekriegt, dass das eine wichtige Messe ist.
Oder das.
Ja, so rum, das weiß ich auch noch nicht so genau. Ja, wir waren immer sehr erstaunt, weil es gibt ja digital auch sehr viel in der Fahrradbranche. Also mir fällt da ja Strava ein oder Swift, also als Sportplattform oder auch die ganzen Leasinganbieter, die alles online machen. Das ist ja auch alles online, Online-Marketing, Online-Vertrieb. Also ich bin erstaunt, dass niemand da war.
Ja, vor allem ist gerade Bike-Leasing oder diese ganzen Leasing-Sachen gehören ja auch mit zum Brand, also zur Markenstärkung, finde ich, so ein bisschen mittlerweile.
Vielleicht erleben wir den nächsten OMR und alle sind aufgewacht.
Ja,
wäre schön. Dann reiben wir uns die Augen. Ne? Ja, was kann man noch sagen? Also waren zwei tolle Tage in Hamburg, schönes Wetter, mega tolles Essen in den Zelten, das fand ich sehr faszinierend. Habt ihr das vorhin schon mal ganz kurz, das war nicht bei den Insights, sondern die Future Moves Messe, Halle, war grottenschlecht. Hätten sie sich komplett sparen können. Was da auch entscheidend ist, ganz, ganz viel Platz für ganz, ganz wenig Auto. Also ein Auto verbraucht einfach so viel Platz, die brauchen unendlich Platz und nichts passiert da.
Und so ungefähr war die Messehalle.
Ja, genau.
Das ganz viel Platz für ganz wenig Besucher.
Für ganz wenig Besucher und Interessierte.
66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast Tourentipp.
Thorsten, wir haben vor kurzem Mikroradreisen angeboten und jetzt im Mai hast du die erste Mikroradreise mit Kunden und Kundinnen gemacht. Wie war das?
Ja, also es gab eine kleine Enttäuschung, weil einige Kunden ganz kurzfristig abgesagt hatten und dann habe ich mir schnell Ersatz im Freundeskreis besorgt, hatte ein paar Freunde und Bekannte angeschrieben. Dann bin ich allerdings auch sehr überlaufen worden und wir sind mit ein bisschen zu vielen Leuten unterwegs gewesen. Also wir waren zu 11 unterwegs. Aber es ging noch. Also optimal wäre es eigentlich so mit 8 Personen gewesen, aber so war es auch schön. Also wir sind mit 11 Leuten anderthalb Tage gefahren. Am ersten Tag sind wir von Otterndorf durch den Landkreis entlang der Oste und dann bis Grepel gefahren.
Okay, und Grepel war euer Ziel oder seid ihr da einfach nur gelandet zwischendurch?
Grepel war tatsächlich auch unser Ziel, weil da gibt es einen total schön in diesem Dorf schön angelegten Anleger oder auch so einen Steg mit einer Terrasse und die Sonne geht dann da über der Oste unter. Ich finde das da richtig fantastisch. Und da gibt es natürlich auch ein Restaurant und eine Gastwirtschaft und auch ein Hotel, möchte ich es mal auch mal nennen. Plates Osteblick.
Und da habt ihr übernachtet?
Und dann haben wir da übernachtet. Also nicht alle, weil es war ja nicht genug Platz. Wir waren ja dann doch ein bisschen zu viele. Sondern wir haben zwar fast alle da Platz gefunden, aber ich und ein Freund mussten dann im Fass im Garten schlafen.
Im Fass?
Naja, die haben ein Schlaffass. Also es war schon okay, es ist ein bisschen wie Camping. Schlaffass im Garten war auch ganz nett.
Okay, ja, das klingt auf jeden Fall spannend.
So, wir sind aber jetzt eigentlich bei der Tour 66, glaube ich, ne?
Ja,
das,
genau.
Eigentlich wolltest du das auch von mir wissen, ne?
Genau, waren da 66 schöne Kilometer bei?
Ja, alle Kilometer waren eigentlich schön, aber wenn wir jetzt die Tour 66 machen, damit du als der das jetzt hört, auch das nachfahren kannst, haben wir 66 Kilometer am zweiten Tag genau abgespult, und zwar von Grepel nach Cuxhaven.
Wie waren die 66 Kilometer?
Ging schon mal gut los, weil die ersten 6 Meter brauchst du gar nichts tun.
Wie, gibt es da Berge?
Nee, aber eine Fähre.
Ach so.
Wir haben also morgens Plates Osterblick, da ist auch der Fährmann angestellt und wir haben gefrühstückt und dem Fährmann gesagt, wann wir rüber wollen, und dann stand er mit seiner Fähre bereit, extra für uns. Habe ich auch ein Foto gemacht, kannst du in den Shownotes dir angucken, Foto zum Übersetzen über die Fähre in Grepel. War schon fast ein Highlight des Tages, gleich morgens, wenn es losgeht.
Ja, an der Oste sind ja diese ganz besonderen Fähren. War das auch so eine, die man irgendwie per Hand betreibt?
Genau, hast du recht. Vielleicht sollte ich da was. Also es ist wirklich eine ganz, ganz kleine Fähre. Eine der kleinsten Fähren in Europa und eine der ganz, ganz wenigen handbetriebenen Fähren in Europa. Der Fährmann zieht die Fähre anhand einer Kette auf die andere Seite der Oste.
Aber da passen alle Fahrräder von euch
drauf? Da passen sogar, ich würde sagen, 2 Autos drauf.
Ach, Wahnsinn. Okay, ich hätte jetzt an so ein kleines Bildchen gedacht.
Das ist wirklich richtig eine Fähre, wie man sich eine Fähre vorstellt, mit so, wo Autos rauffahren können.
Okay.
Also da sind auch ab und an mal Trecker, die darüber gezogen werden, und die werden auch per Hand rüber gezogen. Also uns 11 Fahrradfahrer rüberzuziehen war für den Fährmann was Leichtes.
Okay, wenn er nun wieder Trecker rüberzieht, hat er dann Arme wie Popeye.
Nee, ich habe keine Ahnung. Das sah auch gar nicht so anstrengend aus, wie er das gemacht hat. Er hat das einfach nur die Kette umgelegt, oder wie? Dann ging die Fähre fast von alleine rüber.
Okay, cool. Und da wart ihr drüben, und wie ging es dann weiter?
Geradeaus.
Okay, spannend.
Also, entgegen vielen Strecken, die wir sonst so beschreiben, wo man ja immer viel auch so Kurven drin hat und drauf Wert legt, dass es an kurvigen Strecken lang geht, war diese Rückfahrt dadurch geprägt, dass viele Strecken lange, lange geradeaus gingen. Und eigentlich war das aber schön, man konnte sich noch ein bisschen mehr entspannen und ist einfach geradeaus durch die Landschaft gedüst.
Und was waren da so landschaftliche Highlights?
Rund um Lahmstedt ist immer wieder erstaunlich, wie bergig das dann da ist. Also es geht dann da immer mal wieder berghoch, bergrunter. Berge im norddeutschen Raum halt, ne? Also Hügel, also
Wellen.
Wellen, ja. Also für die Gruppe aber spürbar bergauf und bergab. Also das war schon anders, als wenn man woanders lang fährt. Um die Gegend um Lahmstedt rum ist da schon ein bisschen hügeliger.
Und deine Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die waren da an den Orten schon mal, oder war das komplett neu?
Nee, war für die meisten ziemlich neu, aber je weiter wir nach Cuxhaven gekommen sind, umso mehr war das natürlich bekannt. Wir sind dann in Ilienwort in einen wunderschönen Garten gegangen, also Riels Sommergarten. Das ist ein Restaurant, da haben wir dann eine Mittagsverpflegung gekriegt. Das war schön, hatte gerade aufgehört, also wir hatten unterwegs so ein bisschen Regen, da hat es gerade aufgehört, dann kam ein bisschen die Sonne durch. Das war eigentlich total nett, weil wir uns getraut hatten, in den Garten uns zu setzen, und dann wurden wir durch ein bisschen Sonne belohnt, das war total schön.
Ja, das klingt auf jeden Fall eine richtig tolle Tour.
Ja, und wir haben dann auch noch angehalten bei Jansens Tanzpalast.
Okay.
Da haben wir dann noch ein Abschlussbier genommen.
Ach, die hatten auf. Ach, ihr seid ja am Wochenende.
Ja, die haben einen Biergarten. Wir sind ja am Samstag zurückgefahren, Samstagmittag. Ja, der Biergarten ist auf, ja.
Okay.
Und was trinken kannst du auf jeden Fall. Also nur was trinken, glaube ich. Aber das geht auch.
Ich dachte, ihr hattet schon das Tanzbein geschwungen.
Nee, so spät sind wir dann doch nicht unterwegs gewesen. Wir waren ja schon am frühen Nachmittag um 15.30 Uhr wieder zurück. Das ist ja auch das, was wir als Mikroradreise machen wollen. Quasi den einen Tag mittags los, den anderen Tag am späten Nachmittag wieder zurück. Ja, und das kannst du jetzt nachfahren, wenn du möchtest. Du findest die Tour wieder in unserer Collection bei Komoot. Alles verlinkt in den Shownotes. Kannst du dir raussuchen, wenn man tatsächlich in Grepel erst starten will und nach Cuxhaven zurückfahren will, dann fährt man am besten mit dem Zug bis Himmelforten oder Hechthausen und fährt das Stückchen, das sind dann nochmal 10, 12 Kilometer bis Grepel, und startet dann bei der Fähre. Plates Osterblick, da kann man die Fährzeiten auch noch im Internet ersehen und gucken, wann die Fähre fährt.
Das Fahrradhighlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour.
Kurz und klein, Bike der Episode.
Wir haben schon vorhin von so Falträdern gehört im Interview. Da wurde das Brompton genannt. Und ich weiß, dass es da auch eine Alternative gibt von Riese und Müller.
Ja, die gibt es schon lange. Brompton ist ja auch tatsächlich im Augenblick in aller Munde und die geben auch in ihrer Nische wirklich richtig Gas. Aber Heiko und Markus haben ja auch schon mal richtig geiles Konkurrenzprodukt gebaut und das ist das Birdie von Riese Müller. Und wer ein bisschen die Riese Müller Story kennt und weiß, dass die Anfangsbuchstaben der Modellnamen die ganz lange Zeit auch die Reihenfolge der auf dem Markt Erscheinungsdatum darstellt, der merkt natürlich bei B wie Birdie, das muss ja schon ziemlich lange her sein. Und ich glaube, das ist es auch. Mein erstes Birdie habe ich 1993 gehabt.
Ich überlege jetzt schon die ganze Zeit, ob ich noch eins weiß mit A, aber irgendwie
Avenue.
Ja, gut.
Das Avenue. Solltest du wissen.
Ja, aber ich meine eins, was man jetzt noch...
Culture.
Das ist nach B.
Das ist nach B. Super, danke. Ja, okay. Kannst du mir das nochmal aufschreiben, das ABC? Ja, das weiß ich auch. So viele Buchstaben vor B gibt's ja nicht.
Nee. Okay, Birdie. Was ist denn das Besondere am Birdie?
Also genau wie das Brompton ist das Birdie ein Faltrad, was man sehr schnell und sehr klein zusammenfalten kann. Diese Faltelemente beim Birdie sind auch gleichzeitig die Schwingendrehpunkte. Das heißt also, sind nicht nur extra Klappmechanismen eingebaut, sondern die Schwingendrehpunkte für die Hinterradschwinge und für die Vorderradschwinge sind auch gleichzeitig die Elemente, über die man die Faltung vornimmt. Dann gibt es ein Gelenk am Lenker und der Sattelschutz wird eingefahren und dann hat man ein kleines, tragbares oder auch schiebbares, weil auch Räder dran sind, Fahrrad, was man ganz bequem mitnehmen kann. Habe ich schon öfter gemacht mit dem Birdie. Ich bin auch öfter mit dem Birdie schon mit der Bahn gefahren. Das Birdie passt immer zum Beispiel zwischen die beiden Sitze beim ICE, die sich gegenüberstehen, also wo die beiden Lehnen sich berühren. Da ist ja entsteht ja so ein kleines Dreieck ja. Und da passt das Birdie zum Beispiel immer rein. Und diese Plätze sind auch eigentlich immer frei.
Wenn ich mir das Birdie jetzt so angucke, dann finde ich immer das Besondere, was so mir zumindest immer ins Auge springt, sind diese ganzen Federungen da dran.
Ja, das ist eben auch das, was das Birdie auszeichnet, dass es durch diese zwar minimal kurze Federwege, aber die sind vorhanden. Es ist relativ komfortabel für seine Laufradgröße, 18 Zoll fährt. Das ist schon ein Unterschied zu vielen anderen Falträdern. Und man kann dann auch mit hohem Luftdruck gut fahren. Und das bei den kleinen Laufrädern natürlich ist man dann auch schnell unterwegs. Also macht schon Spaß. Obwohl, ich muss sagen, ich persönlich fahre das Birdie immer mit Back-Apple-Reifen, also mit etwas breiteren Reifen und finde das dann noch besser.
Das ist dann natürlich noch komfortabler, stimmt.
Ja, und das Birdie hat ein wirklich ausgeklügeltes, wenn man das möchte, ausgeklügeltes Gepäckträgersystem. Ein Gepäckträger, der Platz bietet für zwei Ortlieb-Radreisetaschen oder natürlich auch Office-Bags oder sonst irgendwas. Man kann es wirklich alles ranhängen. Man kann sogar Lowrider vorne dran machen. Also man kann das Birdie sogar zum Reisen nehmen. Und man kann auch wirklich lange Strecken mit dem Birdie sehr, sehr gut fahren.
Das ist natürlich dann super interessant, wenn man bedenkt, dass man ja das Birdie dann auch kostenlos mit in die Bahn nehmen kann und dann so eine Radreise direkt mal zu einem ziemlich, ja, facettenreichen Abenteuer machen kann.
Das kann man unbedingt so machen, weil das ist auch wirklich praktisch. Meine Radreisen würde ich immer gerne mit einem echten Reiserad machen, glaube ich. Aber das Birdie ist auf jeden Fall eine super Alternative. Und wenn man sich so ein Birdie sowieso zulegt, weil man pendelt und das sowieso hat, dann kann man solche Sachen ganz sicher auch richtig gut damit machen. Dann ist das noch eine Herausforderung, das auch mal Birdie mal zu machen. Finde ich auf jeden Fall sehr spannend.
Ja, super spannend. Birdie, kriege ich das noch? Also jetzt, dieses Jahr?
Ja, wir haben Birdie immer vorrätig. Also wir haben tatsächlich immer welche da. Ob das denn die richtige Farbe, die richtige Ausstattung, die richtige Schaltung ist, das kann dann jeder selbst entscheiden. Im Augenblick gibt es Birdies und wir verkaufen die und Beratungstermin machen und dann kann es losgehen. Probefahrt, wir haben auch im Birdies auch für längere Probenfahrten. Das ist, finde ich, beim Birdie sehr interessant, weil man vielleicht ja mal ausprobieren möchte, ob das was für einen ist. Also vielleicht möchte man mal eine Woche mit dem Birdie pendeln. Dann einfach bei uns melden, hier Mail an podcast@radundtour.de, dann kriegst du einen Birdie von uns, kannst mal eine Woche mit pendeln und kannst mal gucken, ob das für dich das Richtige ist.
Und das erwartet dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung.
Das 9-Euro-Ticket und der Ansturm auf unsere Fahrradvermietung wird ein Thema sein nächstes Jahr, beim nächsten Podcast, oder?
Ja, wir haben auch ein spannendes Interview dazu. Ich möchte gar nicht so viel verraten. Ich glaube, ihr solltet einfach einschalten.
Einschalten oder ihr abonniert unseren Podcast. Und wenn ihr ihn abonniert, dann lasst doch auch gleich schon mal eine Bewertung da und schreibt uns eine Mail und sagt euren Freunden und Bekannten und Verwandten Bescheid, dass sie unseren Podcast hören.